In dieser Folge geht es um nachhaltige Kindererziehung in der Generation Smartphone. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Ich bin Silvia und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich habe auch heute wieder eine Best-of-Folge für dich dabei, jetzt in der Sommerzeit, und zwar mein Gespräch mit der lieben Manuela Festl. Sie ist Familien- und Sprachexpertin und es ist wirklich einfach immer ganz, ganz wertvoll, was sie zu sagen hat. Und eben auch dieses Gespräch, das ich vor über 1,5 Jahren mit ihr geführt habe, ist einfach zu schade, um in den Tiefen des Podcasts vor sich hin zu schlummern. Deswegen habe ich es nochmal hochgeholt für dich. Da sich ja in den letzten 1,5 Jahren ziemlich viel getan hat, habe ich Manuela auch nochmal angesprochen und sie hat ein kleines Update für uns aufgenommen. Dieses findest du am Ende dieser Podcast-Folge. Also bleib auf jeden Fall bis zum Schluss mit dabei. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Lauschen.
Herzlich willkommen, liebe Manuela, im Grüner geht immer Podcast. Ich freue mich riesig, dass du mir heute deine Zeit schenkst, mit mir über ein super wichtiges Thema zu sprechen.
Dankeschön, danke, liebe Silvia, für die Einladung. Ich freue mich auch, bin schon sehr gespannt.
Ja. Bevor wir ins Thema einsteigen und sogar noch bevor ich ein paar Worte dazu sage, wer Manuela Festl eigentlich ist und warum sie heute hier ist und sie natürlich auch noch was dazu sagen wird, was ihr wichtig ist, was wir von ihr wissen sollen, gibt's wie immer die Grüner geht immer Einstiegsfrage. Manuela, hast du eine Lieblingspflanze? Wenn ja, welche? Und warum ist sie deine Lieblingspflanze? Und vor allen Dingen, warum hat diese Pflanze deiner Ansicht nach das Potenzial, die Welt ein bisschen besser zu machen?
Das ist eine sehr coole Einstiegsfrage, ganz unvorbereitet. Okay, lass mich mal überlegen, was ist meine Lieblingspflanze? Also, ich glaube, wenn ich jetzt so spontan so bei mir umgucke und mich an die Pflanzen, die bei mir im Zuhause so stehen, erinnere, habe ich persönlich die intensivste Verbindung zum Gelbbaum, also zum Hahnenfuß, glaube ich, heißt er auch. Also wir sagen immer Gelbbaum. Und der Gelbbaum, der hat für mich unglaublich viel an Beständigkeit und an Stehaufmännchen für mich, also ganz, ganz persönlich so. Und da gibt es einfach eine schöne Geschichte dazu, die ich da erlebt habe. Nämlich habe ich einen Ableger von diesem Gelbbaum von meinem Opa bekommen und das ist bestimmt schon 25 Jahre her. Und der ist mit umgezogen, mit dem Studium, Schule und alles, was ich da so hatte, ist immer dieser Ableger mit umgezogen. Der war irgendwie so verbunden mit meinen Großeltern, war ich mit dem Baum mit meinen Großeltern verbunden. Und irgendwann ist der so gewuchert und ich habe den nie irgendwie abgeschnitten oder beschnitten. Und dann irgendwann hatte ich irgendwie so einen Anfall, sage ich mal, und habe mir gedacht, Mensch, ich muss den jetzt mal ein bisschen beschneiden. Der wuchert so und habe an dem rum, ich war wie in Trance, glaube ich, habe es an dem rumgeschnippelt. Und dann hatte ich den so ein bisschen geschüttelt und dann war plötzlich nichts mehr von dem da. Also ich habe den quasi abgeschnippelt. Es waren irgendwie nur so ein paar Triebe waren noch da und ansonsten hat er ganz fürchterlich und ganz schrecklich ausgeschaut. Und ich bin in dem Moment wirklich so in Tränen ausgebrochen. Ich habe gedacht, mein Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist ja schrecklich. Wie schaut denn der jetzt aus? Und jetzt ist er kaputt und diese Verbindung, die ich hatte, der hat so viele Umzüge überlebt letztendlich. Und das war der Ableger von meinem Opa, der dann gestorben ist. Also ich hatte da so eine ganz starke Verbindung über den Baum, über die Pflanze. Und habe sie aber dann nicht weggeschmissen. Ich habe sie dann einfach stehen lassen und habe mir immer gewünscht, dass der wieder treibt, dass es wieder gut wird, das, was ich da quasi abgeschnitten habe. Und inzwischen, Jahre später, bestimmt jetzt 10 oder 15 Jahre später, ist es ein Riese geworden. Es ist so ein riesen Baum. Unglaublich schwer, wir können den nicht mehr von A nach B tragen. Wir müssen den wirklich immer irgendwie rumschieben. Umtopfen ist ein Wahnsinn, auch weil der Topf so schwer ist. Er ist bestimmt 1,20 Meter hoch und so ein richtiger fetter Buschen geworden. Und immer wenn ich den sehe, muss ich an diese Geschichte, die ich da erlebt habe, denken, an diese Beständigkeit letztendlich, dass alles wieder kommt. Also selbst wenn ich radikal einen super Schnitt mache und mir denke, oh Gott, er kam wieder und er kam noch viel größer und noch viel buschiger. Und das sind so Eigenschaften, die ich mit der Natur in dem Fall auch verbinde, dass es einfach immer wieder kommt, dass ich immer wieder darauf vertrauen kann, dass es weiter wächst und dass es noch größer und buschiger wird, auch wenn ich mal vielleicht einen Radikalschnitt gemacht habe. Ja. Und ja, was ich damit so für die Zukunft letztendlich Emotionen und Vertrauen, also wirklich das Vertrauen in die Natur, dass es wieder wird. dass alles zu seinem Besten kommt. Und das sehe ich in diesem Bäumchen tatsächlich, wenn ich immer hinschaue.
Eine wunderbare Antwort. Man merkt, das
Ganz
ist
spontan.
keine, ja, das ist auch keine
Ja.
Antwort von einer in erster Linie Naturschützerin oder Gärtnerin ist, weil die
Das
Antworten, die ich
stimmt,
bisher
ja.
bekommen habe, die haben sich natürlich sehr viel darauf bezogen, was die Pflanze an sich für einen Wert in der Natur hat. Und mir gefällt deine Antwort besonders gut, weil das ist ja ein Aspekt, den brauchen wir fast noch dringender, dass wir einfach dieses Vertrauen in die Zukunft haben, um wiederum die Kraft zu haben, auch ja, auf eine positive Art und Weise gestalterisch für die Zukunft tätig zu sein.
Freut mich.
Total
Ja,
schön,
cool.
ja. Ja, wenn es für dich passt, Manuela, würde ich jetzt erstmal ein paar Sätze zu dir sagen und du ergänzt dann
Klar.
einfach das, was fehlt.
Gerne.
Ja, also Manuela ist auch insofern eine Besonderheit heute in dem Podcast, da ich sie schon einige Jahre jetzt recht gut kenne. Also wir sind hauptsächlich online verbunden, haben uns allerdings auch tatsächlich schon ein paar Mal live getroffen, weil wir gar nicht so weit auseinander wohnen. Und Manuela ist eine Kollegin in dem, was ich vorher getan habe, bevor ich den Grüner geht immer Podcast gegründet habe. Sie begleitet nämlich Familien beziehungsweise insbesondere Mütter dabei, ihre Kinder zu begleiten. Sie ist außerdem, oder ich möchte nicht sagen außerdem, sondern in der Basis Linguistin, also eine absolute Expertin für das Thema Sprache und wie die vor allen Dingen auch in unserem Alltag wirkt, wie wir sprechen, was das mit unseren Mitmenschen macht, was das mit uns selber macht. Woher das kommt, wie wir sprechen, all diese Dinge. Und in diesem Themenbereich bietet Manuela Online-Kurse an, arbeitet also hauptsächlich online und coacht Mütter für eine bessere Zukunft, weil unsere Kinder sind nun mal unsere Zukunft und umso schöner wir ihnen die Rahmenbedingungen gestalten, oder was heißt schöner, umso lebensfreundlicher wir ihnen die Rahmenbedingungen gestalten, umso mehr können sie wachsen. Und so heißt ja auch dein Slogan sozusagen, gemeinsam wachsen.
Richtig.
Genau.
Danke, Silvia. Ich habe da gar nichts zu ergänzen. Das ist so schön gesagt. Das schaue ich mir in der Aufzeichnung nochmal an und merke es mir für die nächsten Vorstellungen. Ja, genau.
Wunderbar.
Super. Danke.
Genau, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum habe ich denn jetzt Manuela in einen Garten-Naturschutz-Podcast eingeladen. Ich finde das total naheliegend, weil unsere Kinder sind ja diejenigen, die unser Werk weiterführen. Also die erstens mal mit dem klarkommen müssen, was wir ihnen hinterlassen, und zum anderen, die ja auch noch da sein werden, wenn wir eben nicht mehr bewusst gestalten. Also das bezieht sich sowohl auf den Garten als auch auf die Natur, auf die Umwelt an sich. Und deswegen gehört definitiv in einen Podcast zum Thema, ja, wie gestalte ich mein Leben, sodass unsere Welt eine bessere Welt wird, gehört für mich definitiv das Ki Thema Kinder rein. Und deswegen steige ich auch direkt mit der alles entscheidenden Frage ein. Manuela, was können wir denn tun, um unsere Kinder zu guten Gärtnern und zu guten Naturschützern zu machen?
Okay. Ich würde jetzt direkt intuitiv eine Gegenfrage stellen. Was sind gute Gärtner und gute Naturschützer? Ich weiß aber, was du meinst, Silvia. Und was können wir machen? Es ist wie bei allen Themen, die die Eltern-Kind-Beziehung letztendlich betreffen, immer so, dass wir es vorleben müssen. Also die Art und Weise, wie Kinder lernen oder wie wir Erwachsene natürlich auch lernen, aber gerade bei den Kindern ist ein Aspekt und ein wichtiger Aspekt, das vorzuleben und sich dabei zu entdecken, was es mit einem auch macht. Und deswegen letztendlich, wenn wir gute Gärtner vorleben können, wenn wir den Kinder mitnehmen in die Natur, in den Garten und ihnen zeigen, was für eine Freude das uns auch macht. Also natürlich immer auch noch die Verbindung mit dem Schönen, mit dem Positiven, dass letztendlich das Thema Grün und Garten und Natur mit einem Erlebnis verbunden ist oder eben mit einem Gefühl verbunden ist, was uns erinnert, wie jetzt bei mir tatsächlich ja auch die Geschichte mit dem Bäumchen. Und wenn wir das so verknüpft haben, dann wollen die Kinder automatisch das auch entdecken, was bei der Natur, bei den Kindern ja sowieso der Fall ist. Also die Kinder wollen eh in die Natur raus und die Natur entdecken, ist ein ganz wichtiger Entwicklungsraum, die Natur. Und was das Thema Naturschutz angeht, ist genau das Gleiche. Und das ist auch tatsächlich was, was ich beobachte bei meinen Kindern und letztendlich auch bei ganz vielen Familien. Die Kinder sind so viel wachsamer für die Natur. Die stellen so irre Fragen. Und wenn ich jetzt da so denke, meine Tochter gestern, die hat gesagt, Mama, die Menschen, die machen ständig nur Müll. Und da habe ich mir gedacht, ja, ist interessant. Wie kommt sie jetzt gerade darauf? Beim Spazierengehen sah sie irgendwie Zigarettenstummeln am Boden und ein Plastikteil war auf dem Weg zum Wald. Und hat sie das so für sich so zusammengereimt, dass die Menschen immer nur Müll machen. Und gelebter Umweltschutz ist letztendlich tatsächlich, dass ich das dann packe und sage, ja, da hast recht, wir nehmen das jetzt hier weg und wir schmeißen es gleich in den Müll. Und auch wenn ich sowas vorlebe und es nicht liegen lasse, wenn ich da nicht dran vorbeigehe und sage, ja, hast du recht und lass mal einfach liegen, sondern ja, ist da der Müll und es ist, mein Bedürfnis ist es auch und mein Wunsch auch, dass die Menschen sich drum kümmern und dann zeige ich, wie es geht. Und da kriegen die Kinder eben ganz viel Werte vermittelt von den Eltern oder von den Erwachsenen grundsätzlich. Und auch natürlich von anderen Kindern. Also auch wenn andere Kinder Vorbilder sind, die zum Beispiel älter sind, gemischtaltrige Gruppen, in denen sich Kinder dann zum Spielen verabreden. Und von denen lernen Kinder ja auch. Und es geht immer am Ende des Tages darum, das vorzumachen und vorzuleben. Mit einer Begeisterung. Das ist wichtig, mit was uns durchdringt, wo wir sagen, boah, meine Mama, die hatte immer solche strahlenden Augen, wenn sie im Garten war. Oder mein Papa, wenn er dann gewerkelt hat im Garten und dann da, was ist, ich Bäume gestutzt hat, das war, da habe ich geschwitzt und da war ich mit dem Papa verbunden und ich war über die Natur mit dem Papa verbunden und das ist einfach ein unglaubliches Geschenk, wenn das möglich ist.
Jetzt bin ich mal ein bisschen konträr aus meiner eigenen Erfahrung. Also ja. Ich habe ja selber 3 Kinder. Die beiden Großen sind jetzt 14 und 12, der Kleine 6. Und die beiden Großen, die haben mit Sicherheit schon immer mitbekommen, dass Garten mein absolutes Herzensthema ist und dass ich da aufblühe und strahle und begeistert bin.
Ja.
Und ich habe auch viel gemacht, um ihnen Erlebnisse zu bescheren. Also habe ihnen angeboten, ein eigenes Beet zu bepflanzen und was weiß ich. Also all die Tipps, die man eben so liest. Und die interessiert es beide einfach nicht, die Bohne.
Im wahrsten Sinne des Großen. Wortes, oder?
Bitte?
Im wahrsten Sinne des Wortes, nicht die Bohne.
Genau.
Ja.
Was habe ich falsch gemacht? Also was könnte eine Erklärung sein, dass die Begeisterung nicht übernommen haben? Also beim Kleinen sieht es anders aus. Der war allerdings auch im Waldkindergarten, wo er natürlich auch einen sehr intensiven Kontakt zur Natur hatte und der hat da einen ganz anderen Bezug dazu. Und die beiden Großen, die interessiert es einfach nicht.
Ja, also da fallen mir spontan 2 Sachen ein. Das eine ist, dass natürlich jeder Mensch individuell ist und seine eigenen Präferenzen entwickeln darf und Kinder natürlich auch gerade in ihrer Entwicklung für sich auch herausfinden und entdecken müssen und dürfen, was ihnen Spaß macht, was ihnen Freude bereitet. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass nur weil die Kinder jetzt noch nicht dieses Feuer von dir bekommen haben, heißt es ja nicht, dass sich das nicht doch nochmal entwickelt. Die Entwicklung der Kinder ist ja so komplex und es gibt so viele Reize, die die Kinder da haben und Aufgaben, die sie erfüllen müssen in unserer Welt, von Schule und Hausaufgaben über soziale Bindungen schaffen, in Gemeinschaften groß werden, sich auch irgendwo beständig zeigen. Die haben so viele Reize wirklich, so viele Anforderungen, dass einfach das Thema Garten und ich pflanze mir jetzt im Hochbeet irgendwas an, einfach in der Priorität möglicherweise für sie in diesem Moment, zu diesem Entwicklungsstadium, einfach nicht relevant ist. Und nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass die dich verbinden als Mama, die gerne im Garten war. Und wenn irgendwas sein würde mit Garten, wenn sie irgendwelche Fragen hätten zum Thema Garten und Natur, wärst du die erste Adresse, um darüber zu sprechen. Und das ist das Schöne, was ja die Verbindung letztendlich macht. Also das Interesse, das du hast, das du ihnen vorgelebt hast, das ist mit dir verbunden. Und über dieses Interesse wird auch wieder Verbindung zu dir aufgebaut werden, wenn sie älter sind. Deswegen diese Idee von, ich habe was falsch gemacht, das ist wohl ja tatsächlich so eine Angst, die wir in uns tragen oder auch ein Glaubenssatz, ich habe irgendwie was nicht richtig gemacht, die Kinder nicht in die richtige Richtung gebracht, meine Erziehung müsste irgendwie anders sein, das war falsch, sondern das anzunehmen, dass die Kinder sich selbst entwickeln und zuzulassen, dass sie ihren eigenen Seelenweg letztendlich folgen. Und wenn ihr Seelenweg dann eben nicht der ist, dass sie aufblühen und beruflich vielleicht sich im Bereich der Natur beschäftigen, aber letztendlich eine Haltung zur Natur entwickelt haben, eine Wertigkeit zur Natur entwickelt haben, für sie selbstverständlich ist, dass sie die Umwelt schützen und nicht irgendwelchen Müll dann irgendwo hinkippen und eine Flasche dann liegen lassen, sondern das natürlich wegschmeißen. Ich finde, da ist schon sehr viel gewonnen. Und deswegen muss es nicht immer so sein, dass letztendlich unsere Kinder eine kleinere Version von uns sind, sondern dass die einfach so aufwachsen dürfen, wie sie sind, mit den Präferenzen, die sie haben. Und wir spannend und voller Freude entdecken dürfen, in welche Richtung das noch geht und was sich da noch entwickelt. Und wer weiß, vielleicht werden deine Kinder irgendwann mal, wenn sie eine eigene Wohnung haben, unglaublich schöne Pflanzen da drin stehen haben und mit einer großen Freude die dann gießen und beim Wachsen betrachten. Weißt, wissen wir ja noch nicht.
Ja, das stimmt. Ja, also mir persönlich muss ich sagen, das wird mir jetzt erst so klar, wo ich mit dir drüber spreche, ist das eigentlich auch ganz recht, weil ich mache sehr gerne mein eigenes Ding im Garten.
Ja.
Vielleicht habe ich das natürlich auch ein Stück weit vermittelt. Es gibt allerdings ganz viele in der Wir sind Garten-Community, die immer wieder das Thema einfach aufbringen, die sich einfach wünschen, dass ihre Kinder
Ja.
im Garten mit dabei sind oder wenn sie vielleicht etwas älter sind, dann auch einfach ganz praktisch mithelfen und Aufgaben übernehmen, die viel Zeit und Kraft kosten, also einfach im Sinne von etwas beitragen für die Familie, was natürlich auch für Nichtgärtner immer wieder ein Thema ist.
Ja,
Wie
voll.
kriege ich meine Kinder dazu? Ich sage jetzt mal so ganz
Den
platt,
Rasen zu
im
mähen.
Haus, ja, oder im Haushalt mitzuhelfen oder
Ja.
sowas. Da hast du auch mit Sicherheit einige wunderbare Impulse dabei, wie wir einfach damit Frieden schließen können, damit, dass die Kinder
Ja.
eben nicht das machen, was wir uns vorstellen.
Ja, also der erste Weg ist da immer zu sich selbst natürlich. Also die eigene Motivation herauszufinden, warum mir das so wichtig ist. Warum will ich, dass die Kinder da mithelfen? Ob das jetzt Haushalt ist oder ob das der Garten ist, immer wieder zurückzukommen drauf, warum möchte ich ihnen etwas als Verpflichtung geben, da mitzumachen? Und wenn die Antwort ist immer die gleiche, die Mamas und die Papas, die sehnen sich nach Unterstützung, die fühlen sich alleingelassen mit den vielen Aufgaben, sie finden, dass die Kinder mehr Verantwortung übernehmen können. Und es ist je nach Alter natürlich möglich. Kommunikativ dann natürlich und besonders, wenn ich mein Kind darüber informiere. Also wenn ich meinem Kind dann sage, warum ich das möchte, was mir da wichtig ist daran und dann eben die Chance eröffne, mein Kind aussuchen zu lassen, zu sagen, pass auf, es gibt jetzt gerade in der Pubertät, wenn die halt so älter sind und das können, ein Dreijähriger kann es noch nicht, Rasenmähen, aber letztendlich zu sagen, deinem Alter angemessen, wir haben die und die Aufgaben, die es gibt bei uns zu Hause, was davon magst du denn übernehmen? Was würde dir davon am meisten Spaß machen? Such's dir aus. Und das gibt eben auch dem Kind wieder die Möglichkeit zu entscheiden, in der Selbstbestimmung zu bleiben, sich nicht ausgeliefert zu fühlen einem Erwachsenen gegenüber, der dann da autoritär sagt, du machst jetzt das und jetzt leerst du den Müll aus, die Aufgaben, die Kinder vielleicht auch nicht so gerne machen. Und da eben im Miteinander zu schauen, pass auf, das mache ich und du suchst dir das aus, was du willst. Und dann ist es natürlich, und das ist das Wichtigste, weil da kommen meine Mamas dann auch wieder und sagen, jetzt hat es nicht geklappt und ich muss irgendwie, ja genau, also das ist dann der Erinnerungsprozess, das ist das, was ich mein Kind letztendlich in die Eigenverantwortung bringe und sage, hey, deine Aufgabe war dies und jenes. Und da vor allem auch Geduld mitbringen mit mir als Mama und als Papa und auch mit dem Kind, was Neues anzunehmen, was Neues zu üben, was Neues sich dran zu erinnern und in diesem Prozess des Verantwortungsübernehmen eben auch die Freiheit lass, Fehler zu machen oder zu scheitern. Und eben nicht wie beim Arbeitnehmer, so, das ist jetzt die Aufgabe, morgen hake ich es ab, so funktioniert einfach Beziehung nicht. Ja, und letztendlich ist das für Garten genau das Gleiche wie für Auto und alle Themen, die da kommen. Die Kinder, die wachsen eben in die Verantwortung hinein. Wir Eltern wachsen in das Miteinander hinein. Wir haben es ja auch vorher nie geübt und gemacht. Und wir dürfen da auch lernen dabei in diesem Prozess und letztendlich gemeinsam wachsen. Das ist deswegen passt das so gut, weil wir als Eltern eben auch Schritte gehen in diesem Prozess, miteinander zu lernen.
Ja, also ein ganz wichtiges Wort, das du da gerade noch gesagt hast, ist mit Sicherheit eben diese Verantwortung,
Ja.
weil, also ich erlebe es bei meinen Kindern immer wieder, wenn es mir wirklich gelingt, für etwas die Verantwortung abzugeben, dann nehmen sie die auch an. Nur ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich zwar Aufgaben verteile, aber die Kontrolle und die Verantwortung trotzdem selber haben will.
Ja.
Und gerade im
Ja.
Garten geht es mir da, also mir persönlich besonders so, weil mir ist ehrlich gesagt egal, wie der Boden gewischt ist oder wie gesaugt ist. Nur im Garten habe ich ganz klare Vorstellungen, wie die Sachen zu sein haben und was Pflanzen brauchen und wie wir mit Pflanzen umgehen und solche Sachen. Und da fällt es mir einfach schwer, die Verantwortung abzugeben.
Ja.
Und deswegen will ich, wenn ich ehrlich in mich reinlausche, will ich gar nicht, dass mir jemand, keine Ahnung, das Unkrautjäten zum Beispiel abnimmt, weil ich zum Beispiel überhaupt nicht der Ansicht bin, dass es Unkraut gibt, sondern ich gucke
genau.
mir halt jedes einzelne Pflänzchen an und entscheide.
Ist das nicht auch Beikraut eigentlich?
Ja, genau, Beikraut ist
Beikraut,
auch so
ja.
so ein Begriff, den
ja.
dann, der dann oft verwendet wird. Also für mich ist einfach jedes eine Pflanze.
Ja.
Und ich entscheide, wie ich jetzt da vorgehe, damit dann ein harmonisches Ganzes entsteht. Und da ich diese Vorstellung habe, würde ich immer nur Aufgaben übertragen. Ich würde ganz genau sagen, du musst jetzt dies und dies und dieses machen, um mir das abzunehmen. Und das ist nicht Verantwortung übertragen.
Das ist voll cool, Silvia, dass du das so
Ja.
offen und ehrlich sagen kannst, also auch für deine Zuhörerinnen, diese unglaubliche Klarheit über das eigene Ich zu haben und über die eigenen Vorstellungen, die du hast, weil ich bin mir sicher und ich bin davon überzeugt, dass viele das genauso empfinden wie du, dass das einfach so ein Schatz ist, dieser eigene Bereich, dass da plötzlich so eine Diskrepanz entsteht zwischen, ich möchte eigentlich, dass du teilnimmst und ich möchte, dass du auch diese Begeisterung empfindest wie ich. Und auf der anderen Seite, ich kann es dir aber gar nicht abgeben. Ich traue es dir eigentlich vielleicht gar nicht zu oder ich will es eigentlich gar nicht, weil es soll meins sein. Und diese Doppelbotschaft, die da letztendlich ans Kind herankommt, ist ja völlig verwirrend letztendlich. Die sagen dann, boah, einerseits will die Mama, aber andererseits sehe ich sie und beobachte sie und so richtig happy ist sie nicht, wenn ich das mache. Also lasse ich lieber die Finger davon.
Ja.
Und das ist überhaupt nicht zu werten. Das ist völlig okay. Und es ist so dienlich, diese Klarheit zu haben. Zu wissen, eigentlich wünsche ich es mir, aber auf der anderen Seite kann ich es nicht abgeben. Und da dann, wenn jetzt das Kind doch Interesse hätte, wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, du kriegst einen Teil im Garten, das ist nur deiner. Und der andere Teil ist nur meiner. Und in meinem, kein Finger wird gerührt in meinem Garten. Und in deinem Garten kannst du machen, was du möchtest. Und dann den Kindern zum Beispiel so Mut zu machen, selbst was zu tun. Oder aber sie beobachten dich einfach weiter und es ist gut. Es ist dann einfach gut. Ja.
Also die schlechte Nachricht, es gibt kein Geheimrezept, wie wir auf Fingerschnips unsere Kinder zu begeisterten Gärtnern oder begeisterten Naturschützern machen. Die gute Nachricht ist, oder zwei gute Nachrichten, wir selber können unfassbar viel über uns selber lernen, wenn wir genauer reinspüren, warum wir das eigentlich wollen und auf welche Art und Weise wir das wollen, was unsere Vorstellungen sind. Und das ist die erste gute Nachricht. Und die zweite gute Nachricht ist, auch wenn die Kinder jetzt im Moment den Eindruck erwecken, dass sie das alles irgendwie total albern oder uninteressant finden, dann legen wir trotzdem den Samen. Und auch das ist ja wieder was, was Gärtner wissen, so ein Same, der schlummert oft lange Zeit, völlig
ungesehen.
unsichtbar,
Ja.
und dann wächst trotzdem eine wunderschöne Pflanze draus.
Ich finde auch, also weil es mir gerade so einfällt, Silvia, es ist ja auch so, dass das ist ja fast total klein, also zu sagen, ich möchte, dass mein Kind ein guter Gärtner wird zum Beispiel. Wenn ich mein Kind beobachte in der Natur, wie es sich gibt in der Natur und wie es verbunden ist mit der Natur, schon alleine, wenn Kinder gerne barfuß laufen, ja, barfuß laufen und sich dann geerdet fühlen mit den Füßen und verbunden fühlen mit der Erde und sich selbst auch ein Teil der Natur fühlen, ist ja das so viel Größere, dass wir da vermitteln können für die Kinder, dass sie dann letztendlich den Samen in sich ja schon längst getragen haben und der Samen in ihnen ja schon eigentlich wächst. Und vielleicht eben nur für uns in dem Fall nicht sichtbar ist. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir da die Aufmerksamkeit richten darauf, wie die Kinder verbunden sind mit der Natur, wie sie selbst sagen können, wow, jetzt sind die Blätter wieder bunt und es ist Herbst, einfach diese eigene Achtsamkeit der Natur gegenüber haben, dann ist doch eigentlich alles schon geschafft.
Ja.
Ja.
Also das finde ich auch einen super wichtigen Punkt, den du da gerade angesprochen hast, den ich unfassbar wichtig finde dafür, für die Frage, wie schaffe ich es denn, dass mein Kind zu einem naturbegeisterten Menschen wird, gartenbegeisterten Menschen wird, nämlich indem wir nicht unsere Vorstellungen davon, wie sich das zu äußern hat, dem Kind überstülpen, sondern achtsam sind, ob sie nicht einfach Symptome der Naturbegeisterung und Naturverbundenheit zeigen, die wir erstmal gar nicht als solche werten, weil zum Beispiel auch, was ja viele Eltern überhaupt nicht mögen, ist, wenn Kinder sich im Schlamm wälzen und in der
Geiles
Erde
Beispiel.
spülen und
Ja,
sowas.
genau.
Und im Prinzip ist ja genau das Also, oder auch Regenwürmer rauszubuddeln und
Genau.
viele Sachen, die manche vielleicht eklig finden, ist genau das, was, wo die Kinder wirklich die Natur spüren und eine wirkliche Verbundenheit finden. Also seid achtsam drauf, an welchen Stellen eure Kinder ihre Verbundenheit zur Natur ausdrücken und unterstützt das, anstatt ihnen euers überzustülpen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft.
Schön.
Ja. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch schon eine, fast nahezu eine Anleitung dafür, wie wir unsere Kinder zu ja auch verantwortungsbewussten, naturverbundenen Menschen begleiten können, beziehungsweise es erhalten können, ist eigentlich der bessere Ausdruck.
Ja,
Ja.
also ja, erhalten können, weil die Kinder haben das ja schon in sich drin. Die
Ja.
sind ja schon aus der Natur heraus entstanden und werden auch zur Natur wieder zurückkehren. Das heißt, sie haben eigentlich alle Potenziale für die Verbundenheit mit der Natur automatisch ja als Mensch schon in sich drin. Deswegen
Ja.
erhalten ja, finde ich auch besser.
Ja, jetzt ist es nur ja leider so, leider oder vielleicht auch nicht leider, es war jetzt wieder eine Wertung, dass unsere Kinder relativ bald, egal wie sehr wir uns da vielleicht dagegen wehren, sehr viel mit den Medien zu tun haben, ständig ihr Handy in der Hand haben, in der Schule sitzen, da nicht in der Natur sind. Also das ist nun mal in Deutschland, gibt es die Schulpflicht, da kommen wir gar nicht drum rum, dass die Kinder irgendwann oder nur sehr, sehr schwer drum rum, dass die Kinder einfach den halben Tag oder vielleicht sogar gar den ganzen
Ja.
Tag in geschlossenen Räumen verbringen. Und dann können wir als Eltern natürlich noch so viel Begeisterung vorleben. Irgendwann wollen sie vielleicht dann nach der Schule auch einfach nicht mehr in den Garten gehen, sondern lieber mit ihrem Handy im Bett rumgammeln oder sowas.
Ja.
Also das sind alles Rahmenbedingungen, die auf den ersten Blick ja nicht besonders hoffnungsvoll stimmen. Was ist denn so dein ganz persönlicher Eindruck, deine Ansicht? Hast du Hoffnung, dass aus unserer Kindergeneration Erwachsene werden, die diese Erde wertschätzen und auch entsprechend sich verhalten, sie zu erhalten? Oder hast du eher keine Hoffnung?
Ich habe total Hoffnung. Also wenn ich keine Hoffnung mehr hätte, dann wäre ich, glaube ich, hoffnungslos verloren. Tatsächlich. Ich habe voll die Hoffnung. Und ja, ich glaube auch daran. Ich glaube einfach daran, dass die Kinder einfach viel mehr und intensiver es ihnen mehr und wichtiger wird, mit der Natur verbunden zu sein und die Natur auf eine Art und Weise zu schützen, als das vielleicht in unserer Generation oder in der Großelterngeneration ist. Und da haben die Medien auch definitiv eine große Auswirkungen, dass das überhaupt so weit kommt, weil wir einfach so viel mehr Wissen haben, weil Wissen so viel leichter vermittelt werden kann, weil sich auch die Werte natürlich im Laufe der letzten Jahrzehnte geändert haben und auch die Themen, die wir jetzt so haben, haben sich natürlich auch verändert. Ich meine, wenn ich jetzt zurückblicke auf die Zeit meiner Großeltern, da war einfach Krieg und Aufbau und so weiter, war einfach da im Vordergrund wieder Familie haben und sein, die Verarbeitung von vielen Geschichten, die Generation vor uns auch, also die Babyboomer, die hatten auch ganz andere Herausforderungen in ihre Welt und in ihr Leben. Und alles, was kommt, und ich hoffe mal, dass wir nicht mehr irgendwelche großen Krisen haben oder Kriege erleben müssen, da bin ich auch sehr hoffnungsvoll, dass das nicht mehr der Fall ist. Das heißt, jede Generation hat so ihre Themen und ihre Herausforderungen. Und ich finde, wir haben schon sehr viel abgearbeitet in unserer Vergangenheit und jetzt sich um die Natur zu kümmern und das als neues Thema zu haben oder als eben mitgebrachte Verantwortung, Wachstum im wahrsten Sinne des Wortes für die jungen Kinder, für die junge Generation, da bin ich sehr hoffnungsvoll. Ja, total.
Also ich fasse es
Traurig.
nochmal zusammen, damit ich dich auch richtig verstanden habe. Also zum einen denkst du, dass die Kinder die Kapazitäten schlicht und einfach frei haben dafür, sich jetzt auf die Natur zu fokussieren, weil sie eben nicht mehr ein zerbombtes Deutschland aufbauen müssen
Ja,
und
genau.
sich auch nicht drum sorgen müssen, ob sie, wo sie ihre nächste Mahlzeit herbekommen. Wobei das ja natürlich nicht überall auf der Welt so ist. Wir können jetzt natürlich jetzt
Selbstverständlich,
erstmal
ja.
nur für die für unsere
Westliche Kultur,
Gesellschaft,
ja.
westliche Gesellschaft sprechen. Und zum anderen, weil sie schlicht und einfach auch den Zugang zu ausreichend Wissen haben und
Ja.
sich vielfältig informieren können.
Ja.
Wie nimmst du denn, wie soll ich sagen, so die innere Haltung unserer Kinder und Jugendlichen wahr? Also dein Mann ist ja Gymnasiallehrer, darüber bekommst du natürlich auch viel mit. wie die Kinder so, wie die so drauf sind. Wie nimmst du das denn wahr, so diese innere Haltung?
Zur Natur, meinst du, die innere Haltung zur Natur?
Ja, und auch
Oder
dazu, was wir überhaupt in der Lage sind, zu beeinflussen. Also,
oh,
weil
spannende Frage.
konkretisiere es nochmal, wir hören ja ständig, die Jugendlichen von heute, die sind nur faul und nichtsnutzig und die interessieren sich ja nur für sich und nur für ihr Handy und nur für Äußerlichkeiten und so.
Ja, und sitzt den ganzen Tag am Computer.
Genau, also ich persönlich nehme das ganz anders wahr. Ich habe natürlich auch nur einen sehr begrenzten Horizont, insofern, dass ich halt meine Kinder und deren Freunde wahrnehme. Und deswegen will ich die Frage jetzt an dich geben, weil ich denke, dass dein Horizont auch über deinen Mann und über deine Arbeit da einfach
Ja,
etwas größer ist.
also tatsächlich glaube ich da nicht dran. Ich glaube da einfach nicht dran. Und das, was wir da so als Glaubenssätze gesagt bekommen, eben die Jugendlichen sind alle faul und die können alle nicht mehr richtig Deutsch sprechen und haben irgendwie so eine krasse Jugendsprache, ey Alter und so, und sitzen den ganzen Tag nur am Handy und sind desinteressiert. Das glaube ich aus dem Grund einfach nicht, weil es gegen die menschliche Natur spricht, gegen das, wie wir Mensch sind. Und gerade Kinder sind so interessiert daran, zu forschen und zu entdecken und sich selbstwirksam zu zeigen. Das ist ein unheimlicher innerlicher Trieb von Kindern, also die Selbstwirksamkeit und forschen und entdecken und herausfinden. Und wenn wir so diese, ja, vielleicht Mythen, vielleicht ist es ein Mythos, der da so gemacht wird, dass alle Kinder jetzt alle immer nur noch am Handy hängen und nur noch am Computer. Das mag sein und es ist doch auch okay, dass Kinder das tun, dass sie da forschen und entdecken und schauen, was kann mir dieses Medium liefern, was kann ich denn daraus lernen, was kann ich daraus über mich lernen. Das sind ja viele Spiele, die da auch gespielt werden, wo es ja auch wirklich um Geschicklichkeit und Taktik und Ähnliches geht. Und auch da wieder, wenn mich das als Elternteil fuchst und das in mir was auslöst, darf ich da wieder hinschauen und sagen, welche Sorgen habe ich denn eigentlich? Worum geht es mir denn eigentlich? Mit welchen Themen werde ich eigentlich konfrontiert? Grundsätzlich ist einfach unser Menschsein, dass wir aus der Natur kommen und in die Natur wieder gehen und dass wir evolutionsbedingt und einfach des Wachstums und des Entwicklungsprozesses nach immer diesen Drang haben, verbunden zu sein, miteinander in Beziehung zu sein und natürlich auch uns selbst zu verwirklichen, ein Teil von dem Ganzen zu sein, da was reinzugeben, zu entdecken, zu forschen und das wachsen zu lassen und eben nicht immer ein Anhängsel von Eltern zu sein, die einem sagen, was es zu lernen und zu tun gibt, sondern wirklich das selbst machen zu können. Und deswegen halte ich das für einen ganz großen Mythos zu sagen, dass die Kinder desinteressiert wären oder dass sie da keinen Bock drauf haben. Ja, mag eine Zeit geben, mag eine Zeit geben, wo die Kinder darauf keinen Bock haben, genau das Gleiche zu machen wie die Eltern, auch im Garten rumzuwerkeln. Nichtsdestotrotz haben sie in sich ja diesen Drang und diese Begeisterung, die sie dann in einer anderen Form zeigen und dann natürlich auch wird sich das wieder verändern. Also in Zeiten, in denen Kinder viel am Handy sitzen oder viel am Computer, das wird sich wieder verändern, einfach weil das der Gang der Dinge ist.
Okay, super hoffnungsvoll. Und dann, da dürfen wir uns dann auch als Eltern ein Stück weit in Gelassenheit üben und
Ja,
auch diese
total.
Gelassenheit genießen und einfach für uns auch
Ja.
mal sagen, wir müssen auch nicht alles kontrollieren, weil es ist ja auch unfassbar anstrengend, gegen diese ganzen äußeren Rahmenbedingungen anzuarbeiten. Ich meine, die Handys gibt es jetzt nun mal und die sind jetzt nun mal einfach da und sie sind ausgesprochen reizvoll, was wir ja auch selber erleben.
Ja.
Und die Rahmenbedingungen mit dem Schulsystem und alles, das ist einfach jetzt im Moment einfach da und es gibt ganz große Kraft, sich damit auszusöhnen und das, was du gerade gesagt hast, immer wieder uns in den Blick zu holen, dass es auch wieder anders wird. Also dass diese innere Natur, dieser innere Drang der Kinder dennoch da ist, auch wenn wir ihn vielleicht gerade wieder nicht sehen. Wir sind
Ja.
wieder beim Samen.
Ja, genau. Und auch fällt mir gerade ein, dieses Spielen, das ist ja wirklich, es ist bei meinen Frauen, die ich begleiten darf, ist das immer wieder Thema, die Medien und die Herausforderungen mit den Medien, der Drang der Eltern, so geh doch mal raus, hopp jetzt mal raus mit dir und hock nicht die ganze Zeit innen an dem Computer und so. Und sich da zu verinnerlichen oder zu schauen, was machen die da eigentlich? Die spielen ja. Und spielen ist ja das, was uns Erwachsenen total verloren gegangen ist. Vielen zumindest. Also für mich kann ich das auf jeden Fall sagen, das Spielen ist bei mir wirklich in der Form in den Hintergrund getreten. Spielen, was die Kinder aber machen, ist ja Lernen. Das ist ein Synonym für Lernen. Das ist ein Synonym dafür, dass sie versuchen, die Welt, die sie da erleben, das heißt Schulpflicht, die Anforderungen, die sie da haben, die Beziehungsherausforderungen im sozialen Gefüge, vielleicht mal den Streit mit dem Freund oder der Freundin, irgendwie greifbar zu machen, zu verarbeiten und irgendwie dem Ganzen eine Sinnhaftigkeit zu geben. Das macht das Spielen zu sowas Besonderem. Deswegen predigen ja auch so viele, man soll die Kinder unbedingt spielen lassen, im Sinne von entdecken lassen, wirklich die Welt verstehbar machen, die Sinnhaftigkeit für sich selber zu erklären. Und je kleiner die Kinder, umso auffälliger ist das. Ja, die ganz Kleinen, die dann irgendwie Rollenspiele machen und man sich denkt, ey, das habe ich doch gestern gesagt, was das Kind da wiederholt. Ja, weil sie eben in der realen Welt so mit großen Fragezeichen rumlaufen, das nicht verstehen können und dann im Spiel letztendlich ein Gefühl von Handhabbarkeit letztendlich bekommen, um rauszukommen aus dieser inneren Ohnmacht. So, ich verstehe nicht, warum die Eltern streiten, ich verstehe nicht eigentlich in der Schule, warum der Lehrer so ist und dann im Spiel da letztendlich ihre Antworten suchen. Und deswegen dieses anzunehmen, dass dieses Spielen am Handy, das Spielen am Computer eben eine Form ist zu spielen. Es gibt viele Formen zu spielen, aber das ist eine Form zu spielen und da letztendlich das Gehirn und das Kind auch zur Ruhe kommen kann, auch für sich eine Antwort finden kann. Das ist einfach auch wichtig, das zu wissen. Und das nimmt auch die Last der Eltern dann weg, dass sie sagen, okay, ja stimmt, das habe ich so noch gar nicht gesehen, um eben die eigene Angst mit dem Spielen, da kommt ja immer dann vielleicht wird mein Kind süchtig irgendwann und hört gar nie mehr auf. Das ist einfach auch so ein Aberglaube, weil eben letztendlich am Ende, wenn ein Kind gut verbunden ist, wenn es gesunde Beziehungen führt, wird es nie in eine Sucht rutschen. Die Sucht ist immer dann da, wenn es keine Beziehung gibt, wenn es keine Verbundenheit zu Menschen gibt. Also ja, es ist immer von einer Phase in die nächste und es kommt und geht, wie so vieles im Leben.
Also das heißt, es ist statt meinem Kind zu sagen, jetzt komm bitte mal raus und helf mir bei der Gartenarbeit, sinnvoller zu sagen, magst du dich vielleicht mit deinem Handy kurz zu mir auf die Terrasse setzen, während ich die Pause von der Gartenarbeit mache und mir zeigen, was du da spielst, um die
Ja,
Verbundenheit herzustellen. Das ist dann
genau.
einfach der sinnvollere Weg, damit
Absolut,
umzugehen.
total. Und dann dann tatsächlich zu schauen, was passiert denn dann? Also wenn ich mein Kind quasi schon in die Verbundenheit wieder gebracht habe zu mir und wieder Kontakt da ist, wieder Nähe da ist, zueinander, bin ich davon überzeugt, dass das Handy dann am Tisch liegen würde und dass es dann weitergeht in dieser Verbundenheit mit dem Menschen, weil es uns viel wichtiger ist. Wir sind unser größter Aspekt, unser größter Wunsch ist immer verbunden zu sein, ein Teil von dem Ganzen zu sein, ein Teil von dem Familiensystem, ein Teil von der Gesellschaft, ein Teil von der Natur. Und wenn diese Verbundenheit über das Medium wiederhergestellt ist, dann wird auf jeden Fall dieses Handy oder der Computer dann liegen bleiben. Oder auch, wenn vier Jungs vor der Tür klingeln und sagen, ey, kommst du raus, bin ich davon überzeugt, dass der Junge rauskommen würde und sein Handy und sein Computer dann liegen lässt und sagt, na klar, will ich mit euch spielen draußen und wir gehen in den Wald und bauen Tibi. Also nur mal so, wenn die Wahl da ist zwischen, ich habe Freunde, die mit mir was machen oder ich sitze allein vom Computer, je nachdem natürlich, wie die Beziehung zu den Freunden ist, werden die Menschen als Priorität eins gewählt, einfach weil das unser wichtigster Drang ist, unser größtes Bedürfnis nach Verbundenheit.
Okay, also ich glaube, das ist eine super gute Essenz aus dem, was wir bisher gesprochen haben, dass wir den größten Beitrag dazu leisten, unsere Kinder zu naturbewussten Menschen zu machen oder sie zu erhalten, indem wir immer wieder in die Verbundenheit gehen, uns immer wieder interessieren, was die Kinder da machen und was sie brauchen und wie wir einfach ihnen nah sein können.
Absolut.
Auf den ersten Blick denkt man, hör, das hat doch jetzt irgendwie gar nichts mit Nachhaltigkeit und Naturschutz zu tun. Allerdings sind nachhaltige Verbindungen unter Menschen und zur Natur einfach die absolute Basis
Voll,
dafür,
immer
dass
ein
wir was
Fundament.
bewirken können.
Ja, genau.
Weil auch
Ja.
alleine wird nie jemand etwas
Ja.
bewirken können. Und deswegen ist diese Verbundenheit untereinander das absolut Wichtigste. Ja, wunderbar. Das ist für mich schon absolut rund für unser Gespräch. Dennoch eine letzte Frage an dich. Was bedeutet denn für dich und deine Familie ganz persönlich Nachhaltigkeit? Und vielleicht magst du auch einfach so zwei, drei inspirierende Beispiele nennen, wo ihr mit einem guten Gefühl, mit Freude etwas bewusst tut für die Natur oder für Nachhaltigkeit.
Ja, also was natürlich bei uns auch Thema ist, ist die Reduktion von Plastik im Haushalt. Also da immer wieder zu schauen, witzig, ich hatte tatsächlich auch mit meiner Tochter da dazu gesprochen, bei dieser Situation, wo wir spazieren waren und sie sich über den Müll auf der Straße aufgeregt haben und wir das dann weggebracht haben, da haben wir genau darüber gesprochen und dann ging es um Plastik. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, wir produzieren Müll und es ist auch vieles eben in Plastik verpackt. Also es ging wirklich um Plastik. Und dann habe ich gesagt, ich oute mich, habe ich gesagt, aber schau, zum Beispiel die Zahnpasta, selbst die Zahnpasta ist in einer Plastiktube. Hat mich meine Tochter, wird jetzt 8, hat mich mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, ja, warum eigentlich? Ich kann die doch auch einfach in ein Gläschen abfüllen. Ich dachte, ja, stimmt eigentlich. Und dann bin ich so drauf gekommen, man könnte die auch in einen Seifenspender abfüllen und dann halt einfach so rausdrücken. Also es gäbe schon Möglichkeiten, die mir jetzt einfallen, obwohl ich gar nicht tief im Thema drinstecke. Und das ist auf jeden Fall was, was wir zu Hause machen. Also wirklich Reduktion von Plastik auf allen Ebenen, immer zu prüfen, brauche ich das jetzt wirklich oder kann ich das anders auch haben? Dinge wiederverwerten, Glasflaschen haben, einfach all diese Aspekte, auch tatsächlich weniger Tücher, die wir da so haben. Wir haben zum Beispiel auch immer wieder Handtücher am Tisch liegen, so zum Hände abwischen, nicht irgendwelche Reistücher, die man dann wieder wegschmeißt. Also wir versuchen schon weniger Müll zu produzieren und eben da unseren Beitrag mehr zu leisten. Und letztendlich ist es der, ja.
Gibt's da eine Sache, die aus deiner Wahrnehmung zu dem größten Effekt geführt hat? Also irgendwas anders einkaufen oder also irgendeine spezielle Aktion, die den meisten Einfluss auf die Größe des gelben Sackes hatte?
Ja, also ganz absolut nicht diese verpackten Dinger zu kaufen. Also wenn dann, das ist was, was ich wirklich nicht verstehe. Ich habe beim Einkaufen tatsächlich auch schon gesehen, dass Mandarine geschält in so ein Plastikding verpackt war. Oder wo ich mir denke, warum macht man sowas? Ich meine, die beste Verpackung für Mandarine und Orange ist die Schale. Warum schäle ich denn so ein Ding und schneid's dann in Teilchen und pack's dann wieder in eine Plastiktüte oder in so ein Plastikding. Also das sind wirklich so Aspekte, da fallen mir die Augen aus dem Kopf, weil ich mir denke, das kann ja gar nicht wahr sein. Und was da absolut den gelben Sack reduziert, ist wirklich einfach Obst und Gemüse entweder am Markt einzukaufen oder einzeln in eine Tasche reinzulegen und nicht einfach dieses ganze Plastikgedöns dann da zu kaufen. Das macht einfach schon ganz viel weg. Und auch bei den Flaschen ist es so, wenn ich Säfte oder Wasser kaufe, dann halt in Glasflaschen. Warum muss ich das in diesem Plastikzeug kaufen? Abgesehen davon, dass uns das ja auch nicht gut tut, wenn wir dann dieses ganze Mikroplastik mitbringen.
Ja, das stimmt. Gut. Ja, das ist einfach noch eine gute Anregung, so da nochmal das im Blick zu haben mit dem Plastik. Das ist jetzt halt einfach eine Sache, die ihr persönlich tut. Mit Sicherheit auch noch mehr. Kommt
Ach,
ihr noch
wahrscheinlich noch viel mehr, die mir dann am
was
Ende unseres Interviews dann noch einfallen.
dazu? Okay.
Ja.
Ja, dann danke ich dir von Herzen, liebe Manuela, für all diese Inspiration. Ich glaube, das
Sehr
ist
gerne.
tatsächlich eine Folge geworden, die wir uns mehrmals anhören können, am besten immer mal wieder, wenn wir wieder mal denken, oh, das läuft irgendwie nicht so besonders gut, damit meine Begeisterung meinen Kindern zu vermitteln, da immer mal wieder reinzuhören. Das war unglaublich hoffnungsvoll und inspirierend und auch ganz praktisch, wie wir es einfach umsetzen können dann im Alltag. Ich danke dir.
Ich danke auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ach, jetzt hätte ich ja fast vergessen. Es gibt mit Sicherheit viele, die mehr von dir wollen. Was darf ich denn in den
Ja,
Shownotes
danke.
verlinken?
Super. Ja, ich habe mir tatsächlich gedacht, es geht ja so sehr um Verbindung. Auch bei mir eben in der Eltern-Kind-Beziehung geht es um Verbindung. Und wer möchte, ist herzlich dazu eingeladen, auf sprachzeichen.de/grüner geht immer, sich eine Datei herunterzuladen mit 33 Fragen, die man dem Kind stellen kann, um mit dem Kind in Verbindung zu bleiben. Also keine
Oh,
klassischen Fragen wie, na, wie war es in der Schule oder ist alles gut und wir bekommen eine Ja-Nein-Antwort, sondern wirklich zu schauen, wie ist mein Kind eigentlich, welche Begeisterungen hat es, welche Träume und Wünsche und Visionen hat es. Und da habe ich ein paar Fragen schon zusammengestellt, die kann man sich dann da runterladen und mal prüfen, wie dann so die Verbindung mit dem Kind, ja, sich erweitert und vertieft.
wunderbar. Das verlinke ich gleich ganz oben in den
Gerne.
Shownotes. Also nochmal danke und bis
Sehr
bald,
gerne.
liebe
Bis bald.
Manuela.
Alles Gute. Tschüss.
Wie schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Bevor ich dir das Update von Manuela einspiele, habe ich noch ein paar Hinweise für dich. Der erste ist, wenn du das Geschenk von Manuela haben willst, das sie im Interview anspricht, dann schau auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung. Da findest du den Link dazu. Es ist nach wie vor aktuell und ja, wenn du Kinder hast, dann schau dir das auf jeden Fall an. Wenn du dich fit machen willst fürs KI-Zeitalter, dann ist auch die Podcast-Beschreibung jetzt der richtige Ort, wo du hingehen solltest, denn du findest dort auch noch einen Link zu meinem kostenfreien Workbook 33 plus 3 Reflexionsfragen für deine Zukunft mit künstlicher Intelligenz. Also wenn du dich mit dem Thema intensiver befassen willst, schau auch in die Podcast-Beschreibung und bestell dir das Workbook. Und jetzt kommt hier die Botschaft für Manuela, die sie extra nochmal aufgenommen hat. Und zwar habe ich Manuela nach ihrer momentanen Einschätzung für die Zukunftsfähigkeit unserer Jugendlichen und Kinder gefragt. Also ich habe sie gefragt, ob sich irgendwas an ihrer positiven Sichtweise geändert hat. Und ich habe sie gefragt, was aus ihrer Sicht jetzt im Moment das Wichtigste im Umgang mit unseren Kindern ist. Und hier kommt ihre Antwort.
Hallo, liebe Silvia, das mache ich, da spreche ich dir jetzt gleich direkt auf. Also, du fragst mich, ob die aktuellen rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz an meiner Einschätzung, nämlich, dass unsere Kinder und Jugendlichen zukunftsfähig sind, irgendetwas geändert hat, bezogen eben auf den Bereich der künstlichen Intelligenz mit den Herausforderungen. Nein, hat nichts geändert. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass unsere Kinder zukunftsfähig sind. Egal, ob die Herausforderung heißt, künstliche Intelligenz mit all ihren positiven und negativen Aspekten, ob die Herausforderung heißt, die Welt verändert sich in irgendeiner Form, weil es Krisen gibt, wirtschaftliche Krisen, Umweltkrisen, ob das bedeutet, die jeweilige Familie hat eine Herausforderung, weil es vielleicht einen Todesfall gab, weil es einen Umzug gibt, weil es einen neuen Job gibt. Egal, was die Herausforderung kommt, ich bin davon überzeugt, dass Kinder zukunftsfähig sind. Denn es ist Teil des Lebens, mit dem, was sich entwickelt und mit dem Wachstum um uns herum, Lösungen zu finden und zurechtzukommen. Und ob das nun die künstliche Intelligenz oder irgendetwas anderes, das macht an meiner Einschätzung, dass unsere Kinder zukunftsfähig sind, keinen, also macht an meiner Einschätzung, verändert an meiner Einschätzung nichts. Der zweite Teil, die Kinder und Jugendlichen, und die Eltern, ach nee, halt, zweiter Teil. Was ist aus meiner Sicht jetzt das wichtigste Umgang mit unseren Kindern? Nach wie vor der wichtigste Aspekt meiner Meinung nach im Umgang mit unseren Kindern ist es, dass wir uns ehrlich zeigen. Dass wir als Eltern, an denen ja die Kinder sich orientieren, dass wir ihnen ehrlich vorleben, was diese Veränderung mit uns macht. Dass wir Worte finden für diese Veränderung, dass wir eine Klarheit haben, wie wir mit dieser Veränderung umgehen möchten. Denn mit diesem Aspekt ehrlich sein mit sich selbst und sich authentisch zeigen, geht eben einher, dass eine Selbstreflexionsfähigkeit da ist, dass ich die Dinge betrachten kann von allen Seiten und dass ich mich dem stelle und nach Antworten suche. Und ich halte das nach wie vor, egal welche Herausforderung das ist, das Beste, was wir unseren Kindern mitgeben können, ist, dass wir ehrlich mit uns selbst sind, ehrlich sind mit dem, was wir fühlen und was wir da erleben und was das mit uns macht, um das unseren Kindern vorzuleben und ihnen dadurch die Möglichkeit zu geben, authentisch sich zu entwickeln, abzuwägen, ob diese Veränderung sich für mich gut anfühlt oder schlecht, in welche Richtung ich gehen will mit dieser Veränderung, die da kommt, was ich davon nutzen möchte oder was ich eben nicht nutzen möchte, wie ich damit umgehen möchte im Umkehrschluss. Und das ist das, was nach wie vor der große Schatz ist, den wir unseren Kindern, komme was wolle, mitgeben können.